Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zum Coffee & Chain Rings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandchainrings.de und ich begrüße euch alle recht herzlich zur neuen Coffee & Chain Rings Podcast Folge. Und zwar der Startschuss, der lang ersehnte Startschuss. Wir haben schon so viele Anfragen bekommen. Wann geht's endlich los? Und zwar Thorsten Webers Race Around Austria im Coffee & Chain Rings Podcast. Hallo Thorsten.
Hallo zusammen.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt bereit bist, beziehungsweise du warst ja schon die ganze Zeit bereit, über das Race Around Austria zu berichten. In jedem Detail.
Ja, in jedem Detail, genau.
Ja, es ist um da auch quasi von vornherein zu sagen, es ist nicht Thorstens Schuld gewesen, sondern eher ein Zeitproblem bei mir. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir das viertägige Rennen nicht in einer 2-Stunden-Folge machen wollen, sondern in mehreren kleinen Episoden, aber das Ganze muss ja dann auch so gegliedert sein, dass das für euch ja interessant ist und vielleicht auch sowas wie ein Spannungsbogen kommt, damit ihr euch auch auf die nächste Folge mit Thorsten dann freuen könnt. Wir werden heute über die Vorbereitung zum Race Around Austria kommen und darüber sprechen. Zentrale Frage für mich ist da eigentlich so, warum überhaupt Race Around Austria? Das wird Thorsten dann gleich erzählen. In der zweiten Folge geht es dann so quasi um den unmittelbaren Start oder die 1-2 Tage davor und die ersten Minuten auf dem Rad, wo wir dann auch quasi dann die Folge beenden werden nach dem ersten Tag. Und die Folge 3 und 4 ist dann das Rennen selber mit dem epischen Finale in Folge 4, hoffentlich dann auch so emotional, wie du es erlebt hast. Und zum Schluss machen wir ein Fazit und mit ganz viel Glück kriegen wir auch noch zum Ende hin in die Episode 4 oder 5 den Helmut als Gast, als weiteren Gast, der das Ganze dann auch nochmal aus der Crew-Sicht ein bisschen darstellen kann, ne? Was halt, glaube ich, auch gerade was diese Emotionen am Ende angeht, für jeden Hörer nochmal total interessant ist, weil nicht nur du hast dich gefreut, um das Ganze vorwegzunehmen, sondern das war ja auch für die Crew einfach ein Wahnsinnserfolg.
Ja, das war, glaube ich, schon cool für die Crew. Zumindest so, wie sie erzählt haben. Also vom Helmut habe ich schon das okay. Das heißt, der ist dabei, gibt also kein Zurück mehr für ihn.
Sehr gut, der muss auch erklären, warum er denn unbedingt jetzt noch irgendwie von dir am Berg hochgeschoben werden wollte und wie es dazu kam. Aber dazu dann in den nächsten Episoden. Fangen wir doch einfach mal mit der leichtesten Frage überhaupt an. Thorsten, als erfahrener 24-Stunden Mountainbike-Rennfahrer hattest du jetzt das Race, jetzt tue ich mich immer schwer, ne? Across Germany von Nord nach Süd und von West nach Ost unter die schmalen Reifen genommen. Ja. Was ja zumindest noch ein bisschen mit einem 24-Stunden-Rennen vergleichbar ist, ein bisschen länger. Ja, und dann Race Around Austria. Erzähl mal, warum.
Warum generell jetzt oder warum ja, Race Around also, Austria?
Klar, du wolltest halt noch ein längeres Rennen, weil die Grenzen, die werden ja immer weiter verschoben. Aber es gibt ja auch in Europa und auch zu dem Preis, ich sag mal, also Preis jetzt nicht die Rennmeldegebühren, sondern der Preis für dich und die Crew, quasi für das ganze Event, gibt es ja noch weitere Veranstaltungen, die auch namhaft sind, ne? Irland, Frankreich. Aber du hast dich ja für Österreich entschieden.
Ja. Und habe ich auch nicht bereut. Also,
das ist schon mal gut.
Eigentlich jeder, der irgendwie so Ultra-Cycling-Rennen fährt und auch schon mal das Race Around Austria gefahren ist, der ist eigentlich von dem Rennen am Schwärmen gewesen. Also ich hatte wirklich einige, die mir davon erzählt haben, die wirklich sagten, fahr unbedingt irgendwann mal das Race Around Austria. Michael Kochendörfer, der hat davon geschwärmt, der Markus Hager. Das waren Leute, mit denen ich gesprochen habe und auch ein Pierre Bischoff ist das schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal sogar schon gefahren und habe mich dann damit beschäftigt mit dem Rennen und habe eigentlich schon auch als wir mit den Organisatoren gesprochen und telefoniert hatten, eigentlich schon gemerkt, wie viel Motivation in diesem ganzen Team steckt. Und man fühlt sich da echt richtig gut aufgehoben. Und dann stand eigentlich schnell fest, dass das sicher kein Fehler ist, das Rennen zu fahren.
Okay. Also quasi mehr oder weniger erstmal das, was die Community von uns ja sowieso so auszeichnet, diese guten Empfehlungen, denen man blind vertrauen kann quasi.
Ja, genau.
Jetzt sind wir ja eher so Mountainbike veranlagt bei uns im Blog und Podcast, auch wenn Ultracycling da auch auf dem Mountainbike ja betrieben werden kann. Aber vielleicht erzählst du trotzdem mal kurz unseren Hörern, was das Race Around Austria überhaupt ist. Also ich meine, klar, es ist ein Langstreckenrennen, aber ich glaube, du kriegst die Basics viel besser hin als ich mit Startort, Zielort, Kilometer, Höhenmeter, Berge, was es da alles zu beachten gibt.
Okay, also 24-Stunden-Rennen von euren Blogs und Berichten und auch dank dir kennen das natürlich wahrscheinlich sehr, sehr viele von den Zuhörern. Also 24-Stunden-Rennen sind im Prinzip Rennen, die gehen 24 Stunden lang, gehen in der Regel eigentlich immer alle um den Kreis, ist also eine definierte Runde. Man hat seine Betreuer dabei, an denen man regelmäßig vorbeikommt. Und ein Ultra-Cycling-Rennen, wie das zum Beispiel das Race Around Austria ist, das ist ein supportetes Solo-Rennen. Das heißt, man fährt eine einzige Runde, also eine große Runde, auch auf nicht abgesperrten Straßen und hat hinter sich ein Begleitfahrzeug, wo es auch ziemlich strikte Regeln gibt, wie das genau auszusehen hat. Und hat man seine Begleitcrew im Prinzip kontinuierlich drin sitzen und ist in der Regel mit Funk verbunden, mit der Betreuercrew und macht die Navigation auch selber. Man bekommt vorher einen Track, den man abfahren muss. Und fährt dann in dem Fall beim Race Around Austria einmal im Uhrzeigersinn rund um Österreich. Startort ist in St. Georgen im Attergau, direkt am Attersee, super schöne Gegend. Und fährt dann erst so durch das Mühlviertel, was in Anführungsstrichen überall steht, das wäre so flach, aber so flach war es gar nicht. Also auch am ersten Tag, glaube ich, hatte ich schon ungefähr 10.000 Höhenmeter. Und richtig interessant wird das Rennen dann so ab Tag 2, 3, als es dann wirklich über die Hochalpenstraße geht und über die Pässe. Ja, und nach 2.200 Kilometer und ich glaube, nach 31.000 Höhenmeter ist man dann wieder in St. Georgen im Ziel, wenn man es geschafft hat.
Und dafür braucht man dann im Idealfall 4 Tage, 14 Stunden und 14 Minuten, richtig?
Ja, im Idealfall ist man schneller. So, ich sag mal, so speckige Bergflöhe wie ich brauchen eben 4 Tage und 14 Stunden.
Ja, ist halt anders als beim 24-Stunden-Rennen, ne, wo die langsamen Fahrer einfach nur weniger Runden fahren, ist halt dann einfach bei dir das Problem oder bei allen Ultracyclist-Fahrern, die ein Rennen fahren. Umso langsamer du wirst, umso länger brauchst du und umso länger sind die Schmerzen, die man aushalten muss. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist jetzt so lustig gesagt, aber das wird einem wirklich richtig bewusster. Ja. Also beim 24-Stunden-Rennen, wenn man da wirklich mal so einen richtigen Tiefpunkt hat und ich sag jetzt mal einfach seinen inneren Schweinehund nicht besiegt bekommen hat und einfach mal anhält und ein Päuschen macht, hat man so auf gut Deutsch ein bisschen was geschenkt gekriegt und wenn man wieder losfährt, hat man nur noch weniger Stunden vor einem, aber bei den Ultracycling-Rennen, die auf Distanz gehen, da hast du eben von der Pause nichts, ne? Weil danach geht es einfach wieder an der gleichen Stelle weiter.
Ja, das ist wohl wichtig. Also im Zweifelsfall verschenkt man beim 24-Stunden-Rennen eine Position, aber beim Ultracycling-Rennen ist es halt einfach, geht Stillstand nicht weiter, leider. So, jetzt hattest du ja schon ein bisschen Erfahrungen sammeln dürfen durch deine grandiosen Ritte durch Deutschland, sowohl von Nord nach Süd als auch vom West nach Ost. Beides, glaube ich, wenn ich das mich richtig erinnere, zu relativ guten Wetterbedingungen. Das war, glaube ich, in beiden Rennen überwiegend trocken. Ne? Ich glaube, das eine sogar komplett.
Ja, waren beide Rennen trocken. Das erste, war sehr, sehr heiß. Liegt mir persönlich jetzt nicht so gut, aber das zweite, das war gut.
Von den Temperaturen her?
Ja, da waren es so zwischen 20 und 25 Grad und Sonne. Ja. Also perfekt.
Ja. Vom Ergebnis her waren beide gut, muss man ja auch einfach dazu sagen. Ne? Also da hast du ja gerade beim ersten Rennen warst du, glaube ich, schneller, als du sein wolltest. Beim zweiten Rennen bist du auch, glaube ich, Zweiter geworden.
Ja, genau.
Und
hinter dem Rainer Steinberger, der auch das Race Around Austria gewinnen sollte dann ein paar Wochen später.
Ja, also hast du im Prinzip dann die Goldlösung in der Vorbereitung gewählt, wenn man das jetzt vom Steinberger her ableitet. Jetzt hattest du aber, glaube ich, die Wahl für das Race Around Austria schon nach dem Race Across Germany Nord-Süd, also quasi Ende 2018, getroffen. Und dann war ja quasi das zweite Race Across Germany ein Vorbereitungsrennen. Also spielte das ja wahrscheinlich auch schon bei deinen Vorüberlegungen zum Race Around Austria eine Rolle.
Ja, das stimmt.
Du hattest aber, also mit deinen Erfahrungen 24 Stunden Mountainbike und Race Across Germany von Nord nach Süd, das hat, glaube ich, 36 Stunden gedauert, oder du warst, glaube ich, sogar noch schneller, ne?
Ich würde selber nochmal überlegen, von Nord nach Süd, das waren 39 Stunden?
39, genau. Das war dann bis dato dein längstes Rennen und du wusstest aber, dass du in Österreich definitiv länger als 39 Stunden fahren willst, muss man ja dazu sagen, weil einen Streckenrekord wolltest du ja jetzt nicht gerade bei deinem ersten Rennen angreifen. gab es so dann so Grundüberlegungen, was sich so in deinem Training dann für das Jahr 2019 verändern musste im Vergleich zur Saison 2018 und warum?
Also gut, vom physischen nenne ich jetzt einfach mal Training her, habe ich nicht so sehr viel geändert, außer dass ich viel mehr Berge gefahren bin. Das hat sich geändert, was man auch wirklich sehr, sehr gut merkt. Habe auch so ein extra Trainingslager eingelegt im Schwarzwald, wo eigentlich die Hauptpriorität war, lange oder möglichst lange Berge zu fahren. Dann haben wir viel mit dem Material experimentiert. Einmal basierend auf den Problemen, die ich eben noch bei den Race Across Germanys hatte, sei es mit Sitzposition, mit Sattel, gerade bezüglich Aero-Position. Und jetzt das Zweite, wo ich ein Aero-Rad hatte, dann speziell das dann eben auch im Training so eingesetzt, um eben auch rum und die ganze Aero-Position möglichst lange und komfortabel halten zu können.
Und dann hast du ja quasi für die Saison 2019 noch das Bergrad dazu gehalten.
Ja, richtig, genau. Das war auch eine, klar, einmal ist ein leichtes Rad immer gut für die Berge, aber der mindestens genauso wichtige Punkt dahinter war, dass es einfach einen Vorteil hat, wenn du, wie in meinem Fall, zwischen zwei Rädern immer mal wieder hin und her wechseln kannst, auch mit leicht unterschiedlichen Sitzpositionen, unterschiedlichen Sätteln, sodass du immer mal wieder andere Muskelgruppen beanspruchst und auch mal sich andere wieder ausruhen können, genauso gut wie sich am Hintern verschiedene, sage ich einfach mal, Sitzpunkte, Druckpunkte immer mal wieder ausruhen können. Also das hat wirklich einiges gebracht.
Hast du das denn im Training dann auch schon vorher ausprobiert, diese Radwechsel, oder einfach nur quasi je nach Training entsprechend das Rad benutzt?
Ja, je nach Training habe ich die Räder gewechselt, muss aber dazu sagen, dass ich hauptsächlich mit dem Bergrad gefahren bin, weil ich an das Aerorad schon ziemlich gewöhnt war von dem Jahr davor. Also das war eben das Bergrad bezogen, viel vom Training.
Okay. Ist das dann nicht so, dass man diese Sitzposition auf dem Aerorad dann eher wieder verlernt? Weil ich dachte, das wäre schon in der Oberkörperhaltung ein wenig anstrengender, als wenn man so ganz normal im Oberlenker fährt.
Nee, jetzt anstrengender will ich nicht sagen. Es ist eine andere Belastung, aber es ist nicht unbedingt anstrengender. Als Beispiel so ein Christoph Strasser, der fährt fast 80% des Race Across Americas nur in dem Aero-Position. Deswegen, also der wird das nicht machen, wenn es nicht komfortabel wäre. Also das geht schon. Wobei so ein Aero-Rad auch immer so ein leichter Kompromiss ist zwischen aerodynamischer Position und vernünftiger, sag ich mal, effizienten Sitzposition, weil es eben ja nicht unbedingt dafür gebaut ist, so einen Triathlon-Aufsatz zu haben. Deswegen gehen wir dieses Jahr auf den Weg und werden ein Zeitfahr- oder Triathlon-Rad für die nächste Saison aufbauen.
Okay, einfach um dann in der Ebene quasi noch schneller bei gleicher Leistung fahren zu können, weil die Aerodynamik noch besser ist.
Ja, Aerodynamik besser und bei ich sage einfach mal, bei gleicher Aerodynamik doch eine bessere und komfortable Sitzposition.
Okay. Ja. Okay, also gar nicht so großartig was geändert, weil letztendlich ja das längere Training, also das längere Rennen nicht mehr Training verlangt, weil letztendlich ist man ja auch gerade als Hobbysportler, so wie du es ja auch bist, irgendwann wahrscheinlich an seinem Limit, was neben Beruf und Familie noch geht und dann lieber in Nuancen Bergtraining und anderes Rad als leichte Veränderungen, aber never change a winning training quasi.
Ja, genau.
Dann ist ja ein zweiter wichtiger Baustein in diesen Ultradistanzrennen die Crew. Ein bisschen anders als beim 24-Stunden-Rennen, wo der Betreuer ja quasi an einem festen Ort ist oder vielleicht maximal noch an einem zweiten, wo er schnell oder einfach hinkommt. Die fahren hinter dir.
An der Bierbude.
Genau. Im Festzelt. oder so. Richtig. Die fahren hinter dir her. Gerade wenn es dann über 4 Tage geht, kannst du, glaube ich, niemanden zumuten, 4 Tage nonstop hinter dir herzufahren. Das heißt, du brauchst mindestens schon mal 2 Fahrer. Wenn du nur 2 Fahrer hast, dann hast du niemanden, der dir dann wirklich helfen kann, weil der muss das Auto ja lenken und kann dir nichts angeben. Das heißt, du brauchst noch einen, ich sag jetzt einfach mal Angeber, ohne dass der halt angibt, aber der gibt dir halt Sachen an. Und dann hattest du ja quasi dann auch noch hinten 2 Plätze zur Verfügung, weil die Getränke wollen ja auch gemischt werden und du wolltest ja auch ein bisschen was für die Medien noch während des Rennens machen und hattest dann, glaube ich, letztendlich immer 3 Leute in deinem Auto sitzen. Ja. Auch schon bei den Rennen in Deutschland. Hast du denn dann in deinen Vorüberlegungen für 2019 dir überlegt, dass irgendwelche Änderungen notwendig sind oder... Wie bist du da vorgegangen bei dem Thema Crew-Building?
Ja, da haben wir einige Sachen geändert und optimiert. Also die Crew spielt zumindest für mich in solchen Rennen eine sehr, sehr große Rolle. Und auch da müssen einfach Abläufe und Sachen getestet, trainiert und optimiert werden. Wir hatten regelmäßig Treffen gehabt, wo wir immer verschiedenste Themen besprochen haben, wir haben Testfahrten gemacht, wir haben Optimierungen im Funksystem gemacht im Vergleich zum Vorjahr, wir haben Optimierungen gemacht bezüglich den Lademöglichkeiten von dem ganzen Equipment, was wir mit haben, dann Optimierungen, wie wir das Essen anrühren oder die Getränke anrühren, sodass es einfach weniger Matscherei in dem Bus gibt, haben ein paar generelle Veränderungen gemacht, wie man das Equipment einräumt. Als kleines Beispiel, habe ich mir überlegt, wie räumt man am besten so einen Bus ein. Ich habe aber selber eigentlich noch nie da drin gesessen, deswegen haben wir das dieses Jahr alles die Crews selber machen lassen. Also ich hatte 2 Crews, jeweils 3 Leute, mit jeweils einem Teamchef oder Crewchef und einem separaten Mediamann. Und die haben unter sich genau ausgemacht und definiert, wie wird was eingeräumt, wo kommt was hin und welche Arbeitsabläufe passen am besten zu wem. Da habe ich mich teilweise sogar komplett rausgehalten, einfach um den Kopf da frei zu haben, und ich habe denen vertraut und wird wahrscheinlich der Helmut sogar mehr zu sagen können wie ich.
Okay, dann verschieben wir das auch so nach hinten, macht ja dann auch Sinn, aber das ist halt dann auch nochmal ein wesentlicher Bestandteil der Veränderungen, das Abgeben an andere, du bist der Fahrer, also der Leistungsfahrer im Prinzip, aber was dann hinter dir geschieht, das muss zu deinem Gunsten geschehen, aber so wie es für die Leute, die dir helfen wollen, halt am einfachsten ist und nicht wie du dir denkst, dass du glaubst, dass das für die einfacher ist, was ja auch logisch ist, aber eigentlich... ist das, glaube ich, so eine grundsätzliche falsche Annahme, die die meisten Sportler erstmal in der Hinsicht haben. Ne? Man will ja quasi den Helfern so wenig Arbeit wie möglich machen, und dann denkt man, indem man vorplant, nimmt man denen eine große Hürde ab, aber letztendlich ist dieses Selbermachen, glaube ich, grundsätzlich erstmal einfacher, aber es ist ja auch dann schon sowas wie der erste Schritt zum Teambuilding, ne, indem man die Verantwortung abgibt und dadurch ja dann auch quasi die Motivation und den Ehrgeiz der anderen quasi auch noch direkt mit anspricht.
Ja, da gebe ich dir schon recht. Also die Aspekte, die du jetzt nanntest, das stimmt schon. Ich muss allerdings auch sagen, andererseits, ich hätte das auch zeitlich einfach gar nicht hingekriegt, das alles auf eigene Kappe zu organisieren und vorzubereiten, weil mir da einfach, dann hätte ich einfach kaum noch Zeit zum Trainieren gehabt. So ein paar Beispiele zu nennen, es ist nur nicht nur die Teamzusammenstellung und die Aufgabenverteilung intern im Team, es geht auch einfach darum, es muss organisiert werden, wie kommt welche Person hin. Wir müssen Backup-Pläne haben für alle möglichen Sachen. Wenn der Bus kaputt geht, was kann man dann machen, um ein zweites Begleitfahrzeug zu kriegen? Dadurch, dass wir alle circa 24 Stunden die Crew komplett ausgetauscht haben, also immer gewechselt haben, muss man sich vorher überlegen, in welchen Hotels oder Pensionen übernachtet man. Was ist, wenn irgendwas passiert, man hinkt hinterm Zeitplan hinterher? Was ist, wenn man zu schnell ist? Ja, sag ich mal, all die Sachen müssen organisiert werden und man hat alle für sämtliche Szenarien da, sag ich mal, B-Pläne. Wo kann man was essen, wo kann man tanken, welche Tankstelle hat auch wirklich 24 Stunden Euro, da muss man das so früh schon machen, dass man in der Nacht durchkommt. Also da sind, ich sag einfach mal, so viele Punkte, die zu organisieren sind, hätte ich gar nicht alleine hinbekommen. Also da bin ich echt vor allem auch meinem Vater sehr, sehr dankbar, der da bestimmt 70% der ganzen Punkte auf sich genommen hat. Das war schon wirklich viel Arbeit. Dann kommen noch dazu die Vorgaben durch den Veranstalter, die sehr penibel sind, was ich eines auch wirklich gut finde, aber andererseits ist es natürlich auch viel Arbeit. Da ist zum Beispiel genau vorgeschrieben, wo am Bus welche Reflexionsfolie in welcher Farbe wie groß angebracht sein muss. Das gleiche auch fürs Fahrrad und das wird auch wirklich vorher alles genauestens abgenommen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit gewesen.
Okay. Das heißt, dass auch quasi dann so Teambuilding ein für dich zwangsläufig notwendiger Punkt war, um da auch, also ich glaube, so, also klar, wenn du die Zeit nicht hast, musst du es abgeben, aber dann brauchst du ja trotzdem auch das Vertrauen, dass es ohne dich laufen kann. Und auch so läuft, ja, dass es funktioniert. Ja. Hattest du dir da überlegt, ich meine, ihr seid ja eher ein verschworenes Team schon gewesen, aber gab es da noch was so Grundideen waren oder habt ihr irgendwelche Prinzipien aufgestellt oder habt ihr vielleicht auch für den Ernstfall geübt, was ist, wenn es einen Riesenkrach gibt, wie kommt man da wieder raus? Oder ich glaube schon, ne, ihr seid ja schon eigentlich relativ professionell an die Sache rangegangen.
Also mir ist schon bei dem Race Cross Germany ist mir eigentlich bewusst geworden, wie wichtig eigentlich die Crew da eine Rolle spielt, damit der Fahrer vorne, also in dem Falle ich, da wirklich immer möglichst bei bester Laune ist und alles perfekt funktioniert und ins Ziel kommt. Ich habe dann angefangen, mit einer Mentaltrainerin zusammenzuarbeiten, Tanja Ney aus Köln. Und die hat super Arbeit gemacht. Wir haben es in zwei Teile unterteilt. Einmal hat sie mit mir über das Rennen dran gearbeitet und auch, das hat so ein Dreivierteljahr vorher angefangen, auch mit der Crew, also sie hat teilweise auch Events mit der Crew oder Treffen mit der Crew gehabt oder Telefoncalls, wo ich glaube ich auch gar nicht schwer involviert war. Also ein paar Beispiele, oder damit einfach mal ein Beispiel, klar, wir haben uns vorher überlegt, was kann alles passieren, auch wenn es blöd ist, darüber zu reden, aber es läuft eben nie alles glatt und zu jedem, sage ich einfach mal, Horrorszenario haben wir uns Handlungspläne gemacht. Das war auch so ein Tool von der Tanja, was wirklich sehr, sehr viel geholfen hat. Das heißt, wir hatten eigentlich für fast alles, was vorkommen konnte, hatten wir einen auch schriftlich dokumentierten Plan B. Das hat eigentlich schon alles ein bisschen erleichtert, auch vom Kopf her. Und was eine große Rolle jetzt im Teambuilding gespielt hat, ist, dass wir über unsere Schwächen und Stärken gesprochen haben, also über die Schwächen fast noch mehr wie über die Stärken, weil meine Devise ist eigentlich, dass jeder, der mit in dem Team ist, der will sein Bestes geben. Davon bin ich absolut überzeugt, weil sonst hätte ich sie nicht in mein Team genommen. Und jeder hat aber auch so seine Schwächen und seine Macken und da ist auch nichts Schlimmes dran und ich halte auch nichts davon, irgendwie versuchen, Macken wegzutun oder sich zu unterdrücken. Mir ist eigentlich wichtiger, jeder soll auch seine Macken da ausleben, die anderen sollen eben nur darüber Bescheid wissen und eben auch wissen, dass es eben jetzt eine Macke ist und es ist ja kein Grund, jetzt sauer zu sein oder was auch immer. Und deswegen haben wir eigentlich eine Diskussionsrunde, da ging es eigentlich nur um Stärken und Schwächen von jedem anderen, wo auch jeder offen und ehrlich darüber gesprochen hat, was seine Macken sind und wie wir damit am besten umgehen können. Also es ist echt interessant gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen ist das ja auch wieder was, wo jedes Crewmitglied auch so einen eigenen Win quasi geschenkt bekommt im Prinzip, ne? Weil das sind ja auch Fragen für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, wenn man sich darüber bewusst ist, die einem auch ein Leben lang über das Event hinaus helfen kann, ne? Weil wenn man sich über seine eigenen Stärken und Schwächen bewusst ist, dann kann man eigentlich jede Situation viel besser meistern, als wenn man das nicht so klar vor Augen hat.
Ja, das stimmt. Und es ist echt ein geiles Gefühl, wenn man so ein Team zusammen ist, unabhängig jetzt, ob es über mir so ein Ultra-Cycling-Event ist, aber dass man einfach ja zusammen so dem Ziel näher kommt und auch merkt, dass da jeder so sein Bestes gibt, das ist schon, das beruhigt ungemein.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann hast du im Prinzip so, ja, das Teambuilding am Rande stellenweise mitverfolgt, stellenweise warst du quasi dann der Protagonist. Daneben hast du trainiert. Dein Training verlief, glaube ich, insgesamt ganz gut. Du hattest keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten. Warst auch, glaube ich, nicht großartig krank.
Nee, das war geschickt. Das lief perfekt.
Was waren denn so dann die schwersten Trainingssituationen? Also jetzt wirklich so die physisch schwersten Trainingssituation. Kannst du dich da noch dran erinnern? Gab es da so einen Moment, wo du sagst, boah, nach der Einheit war ich so fertig oder nach dem Block oder
Ja, was ich eben mit Dauer der Saison immer mehr eingesetzt habe, war auch bewusst mehrere auch aufeinanderfolgende intensive Trainingstage. Und dass der Körper eben nicht einfach daran gewöhnt, dass es nach spätestens 2-3 Tagen wieder ein Ruhetag kommt, sondern dass man natürlich auch mal bewusst 5 Tage trainiert. Das war dann schon teilweise kritisch, weil man wirklich Regeneration brauchte und da einfach noch mal 2 Ruhetage eingelegt hat und in den Ruhetagen war aber eigentlich immer noch was zu tun, auch für das Race Around Austria. Da wirklich noch zu sagen, nee, heute mache ich mal einfach nichts und das gehört auch dazu und das waren eigentlich, würde ich schon fast sagen, so die schwierigsten Sachen, also wirklich die Regenerationszeiten einzuhalten und da jetzt auch nicht nach dem Motto, in den Trainingszeiten habe ich keine Zeit und in den Ruhephasen lege ich alle Termine hin, die ich irgendwie die letzten Wochen aufgeschoben habe, weil ja, nee, es ist kein Ruhetag mehr.
Ja, das ist richtig. Es ist aber, glaube ich, auch so ein typisches Hobbysportler-Phänomen, oder? Mit dem, ich packe alles in meine Ruhetage rein. Ja, muss man ändern. Und das ist gut, dass du das gemacht hast. Gut, dann war der schwerste Moment das Einhalten der Ruhetage. Was war denn der schönste Moment im Training?
Der schönste Moment im Training? Ja, hier habe ich eigentlich regelmäßig. Ich glaube, das war mal so ein 60 Minuten sogenannten FTP-Test, den ich mal gefahren habe, wo ich einfach mal eine Stunde so zügig wie möglich gefahren bin. Das war eigentlich so nachher auch vielleicht währenddessen nicht unbedingt das Schönste, aber danach da war es glaube ich am schönsten, ja, wenn man wirklich gesehen hat, dass das Training auch was gebracht hat.
Und das ist auch einfach das Gefühl, so schnell fahren zu können und dass die Anstrengung zwar hoch ist, aber dass man das halt aushalten kann.
Ja, genau.
Ja, das ist echt ein geiles Gefühl, da muss ich dir recht geben. Und es ist, wenn man das dann noch in seinen Wunschzielbereich absolvieren kann, dann noch schöner, als wenn man es halt darunter absolviert. Was war dir denn sonst noch grundsätzlich in deinem Training wichtig? Hast du da auf irgendwas immer besonderen Wert gelegt oder ein Training as usual?
Gut, was eigentlich auch schon während den Trainings immer eine Rolle gespielt hat, war die Ernährung. Habe eigentlich auch sehr viel in den Trainings wirklich getestet, auch Nahrung aufzunehmen während Trainings, sodass der Körper auch wirklich lernt, Kohlenhydrate aufzunehmen. Und das habe ich die Jahre davor auch nicht unbedingt so strikt immer gemacht, aber das letzte Jahr habe ich das schon gemacht. Das heißt, ich bin teilweise auch mit leeren Speichern losgefahren und habe dann wirklich schon eine Ausfahrt genutzt, eine relativ zügige Auswahl, um wirklich Kohlenhydrate währenddessen aufzunehmen. Und ja, das war so ein kleiner Unterschied für den Jahr vorher.
Okay. Das ist ein guter Stich, ein gutes Stichwort, weil dann das ist so der, das letzte bisschen, was wir so noch auf der Vorbereitungsagenda hier stehen haben. Das ist so der Stichwort, das mentale Training. Nein, stopp, das ist jetzt ja völlig falsch. Die Ernährung, das mentale Training machen wir danach noch. Und zwar Ernährung in der Hinsicht, kannst du oder kann man generell trainieren, was man halt so am dritten Tag eines Ultradistanzrennens trainieren will, essen will. Boah, jetzt bin ich voll raus, was man halt nach, was man am dritten Tag eines Ultradistanzrennens essen will. Du verstehst, wie ich das meine.
Ja, ich muss das jetzt mal in so zwei Spachten unterteilen. So die, ich sag jetzt mal so, die erste Spachte ist das, was du jetzt schon sagtest, dieses, was man essen will. Also ein großer Unterschied zu 24-Stunden-Rennen ist, dass bei 24-Stunden-Rennen kann man wirklich noch sagen, okay, man nimmt das zu sich, wo man vielleicht auch nachher Hunger drauf hat, nach dem Motto, pack alles in die Kiste, süß, sauer, salzig, was weiß ich, und je nachdem, wo du Hunger drauf hast, dann isst du das dann. Bei den längeren Rennen ist das nachher schon kritisch. Das heißt, da muss man sich eigentlich schon ziemlich strikt an so Ernährungsvorgaben halten. Also wenig experimentieren und auch da, sage ich mal, sind für die Zukunft noch einige Verbesserungen geplant, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass bei diesen ganz langen Sachen, dass da manchmal weniger einfach besser ist, also weniger Varianz. Sprich, wenn nur das und das im Wagen ist zu essen, dann wird einfach nur das und das gegessen und fertig. Also wenig Auswahl und ja, einfach essen, damit die Kalorien drin sind, die Nährstoffe. Das ist die erste Sparte. Die zweite Sache ist, man kann natürlich schon auch im Training viel bezüglich Ernährung testen und auch trainieren. Ich sag mal, ganz grob gesagt, wenn man jetzt sportlich sich oder wenn man Leistungen macht, wenn man Sport macht, wenn man trainiert, wenn man Rad fährt, verbraucht man in der Regel Kohlenhydrate, abhängig von der Leistung, aber ich sag mal, das, was man eigentlich nachführen muss, sind Kohlenhydrate. Bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das auch und dann reicht das auch. Ich würde sogar fast schon so weit gehen und zu sagen, bei 24 Stunden würde es wahrscheinlich sogar reichen, wenn du dich nur von Kohlenhydrate ernährst. Aber bei dem Ultracycling, was über mehrere Tage geht, da kriegst du einfach, da verbrennst du nachher eigentlich oder verbrauchst du eigentlich nur noch so wenig Kohlenhydrate pro Stunde. Ich sage jetzt mal einfach um die 30 bis 40 Gramm, dass es schwer wird, nur die Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und gleichzeitig aber auch den Kalorienhaushalt aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist das da eigentlich ohne Fette hinzuzufügen fast nicht möglich. Und auch da habe ich einiges herumexperimentiert und ich bin mittlerweile ein großer Freund von MCT-Fetten oder MCT-Ölen. Das sind so ja, mittelfettige Fette, die eben sehr, sehr gut vom Körper verstoffwechselt werden können, noch bevor sie in die Leber kommen. Und ja, habe dann sehr viel, sag ich mal, habe mich so an die 30, 40 Gramm Kohlenhydrate gehalten und habe dann die restlichen Kalorien mit Fetten aufgefüllt. Das ist mal so ganz, ganz grob jetzt erklärt.
Okay. Und das ging während des Rennens so als kleinen Ausblick dann auch gut oder war das während des Rennens schwierig für dich, sich so an die Planung zu halten?
Nee, das war eigentlich relativ einfach.
Weil ja, Ernährung als Mittel zum Zweck quasi, dann das war dir auch einfach dann so im Kopf bewusst und deswegen gab es da auch gar nicht dann so vom Kopf das Verlangen jetzt nach großartig Auswahl.
Ja, ich hatte meiner Meinung nach, ich meine, wir haben jetzt auch zusammengesessen und überlegt, was können wir alles noch zukünftig besser machen, wo haben wir Zeit verloren, was hat gut, was hat nicht so gut geklappt und auch da sind wir mittlerweile der Meinung, dass die Auswahl, die ich mit hatte, noch zu viel ist und wir zukünftig da noch weniger machen werden.
Wirst du zukünftig auf das Frühstücksbrötchen mit dem Kaffee verzichten?
ich sag mal so, wir werden das wahrscheinlich mehr so als Goodie mit einplanen. Das heißt, es wird wahrscheinlich zukünftig nur noch Flüssignahrung geben. sag mal, gepimpt mit MCT-Ölen. Und alles andere wird nur, sag ich mal, als Goodie von dem Team verabreicht, wenn besonders gute Leistungen oder Hürden überwunden worden sind. Und da kann sein, dass auch so ein Brötchen morgens mal drin ist, aber kann auch sein, je nachdem, wie viel Mimimi danach war, dass das vielleicht dann das nicht drin ist.
Also wenn sie dich die Berge wieder hochschieben müssen, gibt's morgens zur Belohnung kein Brötchen. Wenn du den Helmut hochschiebst, genau, dann kriegst du 2 Brötchen als Belohnung dafür. Ich verstehe.
Richtig, genau.
zum Abschluss, das mentale Training. Das stelle ich mir so als echt krasse Hürde vor. Wobei ich glaube, ich deine Lösung relativ einfach und doch schwierig war. 5 Tage war, glaube ich, so die Zeit, die man hat, ne? Oder 6 Tage sogar. Jetzt fehlte dir ja so ein Erfahrungswert, wie lange du brauchen könntest. Ich habe jetzt einfach mal so 5 Tage veranschlagt. Wie geht man mit dem Kopf um, wenn man weiß, so ich muss jetzt 5 Tage nonstop fahren? Also mein Kopf sagt dann, wuh.
Ja, meine auch. Ja, ich meine, was soll ich jetzt hier da drum rumreden? Natürlich ist das nicht vorstellbar, sich zu überlegen, wie kriege ich das hin, 5 Tage Rad zu fahren, mehr oder weniger nonstop. Also ich kann nur sagen, es geht, und das, was ich eben vorher, ja, ich meine, ich wusste, dass es vorher schon Menschen geschafft haben, wieso sollte ich es nicht auch schaffen? Das ist eigentlich das, was mich immer so ein bisschen beruhigt hat. Aber ja, wie geht man sowas an? Ich meine, im Endeffekt versucht man diesen Gedanken gar nicht, also wenn du merkst, dass du diesen Gedanken hast, der dich, sag ich mal, der dir richtig Angst macht und du auch von dir selber aus solche Erfahrungen noch nicht gemacht hast, bin ich den Weg gegangen, dass ich die Überlegung gar nicht bis zum Ende geführt habe. Das heißt, ich habe gar nicht vorher wirklich bis ins Detail mir durchgedacht, wie kriege ich das 5 Tage hin, weil das für mich eigentlich relativ schnell klar war, dass ich das jetzt nicht durchgedacht kriege, ohne in Panik zu geraten. Mhm. Deswegen war das eigentlich immer relativ schnell abgehandelt. Es wurde einfach nicht drüber nachgedacht und wirklich zur Not abgelenkt, wenn diese Gedanken aufkamen.
Okay, also so ein bisschen wie beim 24-Stunden-Rennen, wenn man das erste Mal angeht auch. So, man weiß, andere haben das geschafft, warum soll ich das nicht schaffen? Positiv daran wahrscheinlich so der Reiz, boah, wie wird das sein? Ich glaube, das ist auch eine sehr positiv aufregende Erfahrung, ne? Wie das so am dritten Tag sich anfühlt. Auch wenn man weiß, dass sich das nicht toll anfühlen wird, aber es ist ja, glaube ich, trotzdem so ein... Also, das ist ja der Reiz, weshalb du das überhaupt machst.
Ja.
Und dann halt, weil du auch noch keine Vorerfahrung hast und um dich nicht in so einen Angstzustand zu manövrieren, gab es dann auch entsprechend gar keine festgeplanten Schlafpausen oder so, sondern ihr habt das einfach sehr locker geplant. Ich glaube, die Verantwortung hatte letztendlich dann auch die Crew ab einem gewissen Zeitpunkt, was Schlafpausen angeht, wenn du dann halt, da kommen wir später auch zu, vielleicht die ein oder andere Kurve dann doch als gerade wahrgenommen hast und so, um dich dann entsprechend zum Schlafen zu legen.
Ja, bei allen Sachen, die man noch nie selber, nehmen wir das Beispiel Schlafentzug, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie Leute darauf reagieren und auch unterschiedlich, wie einzelne Leute und teilweise sogar von Event zu Event die gleichen Leute, wie die damit zurechtkommen. Und deswegen ist sowas zu planen, ist einfach super schwierig. Und wir haben uns dann einfach dazu entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir machen uns einen groben Plan, aber im Endeffekt entscheiden wir vom Gefühl her. Ich versuche es zu entscheiden und zur Not zieht eben die Crew die Reißleine und entscheidet dann eben über mich, wenn es wirklich eine Zeit ist. Auch da haben wir für die Zukunft noch viele Verbesserungen geplant oder einige Verbesserungen. Aber das war so, wie wir das erste Mal jetzt da reingegangen sind. Und wirklich draus zu lernen, muss ich auch sagen, war das wirklich perfekt gewesen, weil ich auch da jetzt an diese Grenzen gestoßen bin, die ich vielleicht sonst gar nicht erreicht hätte, wenn ich von vornherein mit einer eher konservativen Sache da dran gegangen wäre.
Genau, weil ich fand das sehr mutig, da kommen wir auch jetzt in der nächsten Episode dann zu, die erste Nacht bist du einfach mal durchgefahren.
Ja, ja. Also, 20 Stunden Rennen fahre ich auch durch, also da habe ich mir jetzt so keine Angst vor gemacht.
Richtig. Ja, aber also ich finde den Ansatz halt cool, ne? Und ich glaube einfach, hast du dir auch vorgestellt, wie so Halluzinationen sein könnte, oder hast du das auch einfach so komplett verdrängt, oder hast du dir das auch positiv ausgemalt oder irgendwie so diesen dritten, vierten Tag in deiner Vorstellung schon irgendwie dir ein Bild skizziert, oder hast du das wirklich komplett offen lassen können?
Nee, das zählte mit zu diesen, ich hatte ja am Anfang von diesen Handlungsplänen gesprochen, mhm. Also die habe ich auch mit der Tanja für mich selber gemacht. Und da spielten eben auch Sachen wie Müdigkeit Geschwindigkeit und, ich sag mal, alle möglichen Sachen eine Rolle und unter anderem eben auch die Halluzinationen, die man eben überall eben liest und von denen man hört. Ich hatte das vorher noch nie gehabt, aber natürlich versucht man sich auch auf solche Sachen einzustellen. Und auch das war mit in so Handlungsplänen drin und hat auch im Endeffekt sehr, sehr gut geklappt. Klar, alles war nicht in Handlungsplänen drin, da denke ich mal, werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen jetzt im Laufe der Zeit.
Wird dieser Handlungsplan irgendwann einfach auch ein Buch? Also der wird wahrscheinlich einfach immer größer und ranwachsen. Das ist, glaube ich, schon so ein wichtigstes, das wichtigste Mittel überhaupt, oder?
Ja, das stimmt. Wobei theoretisch könntest du das als Buch machen. Meinen persönlichen Handlungsplan haben wir allerdings nicht im Bus gehabt. Ich wollte das nicht. Das war einfach teilweise auch was nur mich sowas angeht und das heißt, das Wichtigste an diesen Handlungsplänen ist einfach, dass du dich einfach damit beschäftigst, dass du eigentlich kontinuierlich darüber nachdenkst, Lösungen zu finden. Dass das Gehirn regelmäßig einfach gewohnt ist, mit Problemen umzugehen und Lösungen zu finden, auch teilweise in wirklich stressigen Situationen. Und deswegen, das war jetzt nicht so, ich hatte irgendein Problem und habe dann im Bus gesagt, gib mir mal den Handlungsplan und habe dann auf Seite 27 geguckt und das Problem. Theoretisch könnte man das so machen, aber das war jetzt nicht so. Aber ich weiß, was du meinst. Okay. Also es wird immer größer, ja. Aber in der Regel spielt es sich im Kopf ab.
Okay. Also schon.
Den Handlungsplan von der Betreuercrew, der war übrigens im Bus in so einem Buch.
Also
hat nicht ganz unrecht.
Okay. Das war unsere erste Episode zur Vorbereitung. Ich fand es voll spannend, da Einblicke zu bekommen. Zum Abschluss vielleicht noch so als Fazit. Welchen Stellenwert hatte denn die gesamte Vorbereitung, also sowohl was die mentale Komponente, physische Komponente, Crewbuilding und so, als in der Gesamtheit für das Rennen, also quasi so, hast du im Rennen konkret oder vielleicht auch einfach nur so abstrakt irgendwie was aus der Vorbereitung abgerufen oder sind das einfach zwei völlig unterschiedliche Sachen, das eine ist Vorbereitung, das andere ist Rennen?
Also die Crew-Zusammensetzung und auch das Crew-Training und auch wirklich, sag ich mal, die Aufgabenverteilung und die Gespräche, die wir hatten, auch wo es um die Stärken und um die Schwächen ging, das war wirklich Gold wert. Also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen und auch da wirklich, ja, auch den anderen Crewmitgliedern bei anderen Teams jetzt wirklich den Mut machen, da wirklich offen auch über solche Sachen zu sprechen. Das ist nicht immer schön und hat auch oft, ja, ich sag mal, oft hat das auch so ein bisschen so diesen negativen Touch, wie es eben oft heutzutage in so Firmen gemacht werden, wo sogenannte, ja, Mitarbeiter-Motivations-Events sind, wo dann da alle möglichen Sachen ausgefüllt werden müssen und über die Schwächen gesprochen werden müssen und was weiß ich was alles. Dann hört sich alles so ein bisschen kitschig an, aber bei uns hat es wirklich gut geholfen. Also da würde ich schon sagen, dass die ganze Teambuilding-Sache und das spielt eine große Rolle, kann ich jedem empfehlen.
Also ich komme ja aus der Pädagogik und aus der Traumapädagogik und ganz viele Stilmittel, die ihr halt quasi zum Crew- und Teambuilding benutzt, das benutzen wir halt auch so in der Traumapädagogik. Insofern hat das Ganze halt auch echt seine Daseinsberechtigung und richtig ausgeführt, kann das nur zum Erfolg führen.
Ich meine, eventuell ist, ich weiß nicht, ob das für dich interessant ist, ob die Leute interessant sein könnte. Vielleicht können wir ja auch mal die Tanja in einer Episode zu Wort kommen lassen, dass sie es auch mal von ihrer Sicht irgendwie aus erzählt.
Ja,
vielleicht auch ganz interessant.
Wir können es noch um die Episode 6 dann ergänzen.
Genau, richtig. Noch eine Sache, die ich gerne erzählen würde, vielleicht so als, ja, schon mal Vorab-Info. Bezüglich, du sagtest, wie hast du dir das mit den 5 Tagen und Zielsetzungen? Ich habe ja gesagt, okay, richtig drüber nachdenken tut man nicht. Aber ich meine, man versucht in der Regel, das ist ja mit allen Aufgaben, die man hat, das in so kleine Schritte zu unterteilen. Eigentlich auch gar keine so schlechte Idee. Bei mir war das eben so, dass ich mir die Schritte in 24-Stunden-Rennen eingeteilt habe, weil das ist eben das, was ich kannte. Das heißt, für mich war so als grobes Ziel, das sind ungefähr 4 Tage, also 4 mal 4 einzelne 24-Stunden-Rennen. Das war mit das Schlechteste, was ich machen konnte. Da kann ich nur schon mal vorab nehmen, weil, okay. Ja, aber da komme ich später noch zu.
Okay.
Das heißt, das war einfach ein Ziel, was nicht was eigentlich als Zielsetzung selber nicht realistisch ist, obwohl ich das eigentlich jedem auch mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich immer wieder sage, habe ich mich selber schon dabei ertappt, selber den Fehler zu machen. Ja, ich habe so viel mit der Tanja im Nachhinein drüber gesprochen und kam nicht von ihr, aber war so ein eigenes Ziel, was ich mir gesetzt habe, diese kleine Zielunterteilung. Kann ich demnächst noch mehr zu erzählen.
Ja, da bin ich gespannt und das ist vielleicht auch ein ganz cooler Cliffhanger, weil das erste 24-Stunden-Rennen ist dann quasi in unserer nächsten Folge der Bestandteil, der Rennstart, die Ankunft in Österreich, vielleicht auch so der große Gänsehaut-Moment oder der zweitgrößte, ich glaube der größte ist dann die Zieldurchfahrt letztendlich und ja, dass du dann auch irgendwie so eine 3 nach dem ersten Tag irgendwie bei der KMH-Schnittzahl hat, davor stehen hast, können wir vielleicht auch schon mal ankündigen. Und ich glaube, das wird eine sehr lustige Folge. Und ja, ich bin mal gespannt, was dir da auch noch alles so präsent von ist, weil das ist halt auch nochmal eine Sache, wie wir dann vielleicht im Fazit mit aufnehmen, wie das Gehirn das Ganze dann so nach 4,5 Tagen verarbeitet und was davon überhaupt noch von dir abrufbar ist oder was dir andere erzählt haben, wo du dich gar nicht mehr dran erinnern konntest. Das wird bestimmt alles noch sehr spannend.
Ja, bin ich selber mal gespannt.
Thorsten, vielen Dank für Episode 1. Wir hören uns bald wieder und dann gibt es Episode 2 mit dem ersten Renntag. Macht's gut.
Ich freue mich drauf.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao. Danke.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.